Ja, hallo, ich begrüße euch zum Talk Wir digitalisieren uns ein Horrorzelt. Ich bin Go, ich habe morgen erst einen Talk. Heute machen das Mana und Tommy. Zum Thema Horrorzelt kann sich wahrscheinlich erstmal keiner was drunter vorstellen. Die Gemeinde Überherrn macht in dem wirklich kleinen Dorf Berus, direkt an der französischen Grenze, jedes Jahr zu Halloween ein Horrorzelt. Und was das genau ist, ich glaube, dazu können wir auch schon abgeben. Es geht zwar hier um die Digitalisierung, das war dann der nächste Schritt, aber die grundlegende Einführung, dazu gebe ich dann auch schon ab an Tommy.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Genau, also fangen wir mal an in den Annalen des Horrorzelts. Nee, also das Ganze ist gestartet als ein Projekt von Privatleuten. Gehen wir mal gerade hier, genau, ist mal weiter in der Folie. Genau, hier, das ist Version 1.0815 unseres Vortrags. Den haben wir nämlich in einer ähnlichen Form schon zu Jahresbeginn auf dem Knowledge Camp bei uns im TKS gehalten. Das hier ist die etwas geupdatete Version. Wie man sieht, nicht deutlich neuer, aber etwas neuer. Genau, fangen wir nochmal vorne an. Also das ganze Projekt ist eigentlich gestartet als, ja, ich sag mal, eine private Geschichte. Es gab Leute, die einfach Spaß am Gruseln hatten und an Gruselkabinetten, die alljährlich zu Halloween hingegangen sind und teilweise ihre Privathäuser dann entsprechend umgebaut und ausgeschmückt hatten, Leute dort durchgeschleust hatten, die Interesse dran hatten und sich dann ein bisschen gruseln konnten. Irgendwann ist das Ganze so ein bisschen gewachsen und hat auch das Interesse unserer Gemeinde in Überherrn geweckt, und dadurch wurde das Ganze so ein bisschen zum Gemeindeevent schon fast und wird auch jetzt von Jahr zu Jahr immer größer. Ich wäre jetzt dieses Jahr das dritte Jahr in Folge mit am Start, und als ich vor 3 Jahren dazu kam, war das Ganze recht rudimentär. Also die ganze Effekttechnik, die Audio-Geschichte, also wir haben immer quasi einen Hintergrundmusik, eine Ambiente-Musik laufen, dazu eben diverse Audio-Effekte. Das war in dem Beginn oder zum Beginn tatsächlich noch so, dass jede Erschreckergruppe, also in ihren Räumen, das Ganze über eine lokale Bluetooth-Box mit dem privaten Smartphone gehandelt hat. Und als ich dann hinzukam, dachte ich mir, ja, das muss ein bisschen zentraler gemanagt werden. Das Ganze sollte idealerweise irgendwie auch getriggert werden können durch bestimmte Personenströme, die irgendwo vorbeilaufen. Und es war halt ein gefundenes Fressen für Maker, Bastler und Nerds, wie wir es halt eben sind. Somit bin ich dann auch auf die Idee gekommen, den Mana mit dazu zu nehmen. Auch Lukas, der eben auch schon referenziert wurde bei Friedemanns Talk, war mit von der Partie. Und wir haben dann zu dritt so ein bisschen versucht, das Ganze auf ein höheres Level zu hieven. Das Versprechen, das wir quasi den bisherigen Erschreckern gegeben haben, war: Denkt euch was aus, was ihr an Effekt haben wollt, und wir versuchen es eben zu realisieren. Genau, um mal so einen kleinen Eindruck zu kriegen, das ist quasi das Horrorzelt, wie es im letzten Jahr war. Da die Veranstaltung, wie gesagt, ein bisschen gewachsen ist, wurde das aufgeteilt in 2 Zelte zu je 70 Quadratmetern. Deshalb 2 Zelte, weil das eben auch brandschutztechnisch ein bisschen begünstigt ist. Wie wir gleich sehen werden, ist Brandschutz schon ein großes Thema, weil die Zelte natürlich nicht leer sind, sondern eben innen auch ausgebaut werden. Man versucht halt eben, die Besucher so ein bisschen, ja, durch eine Art Labyrinth zu lotsen, damit eben auch die Durchlaufzeit ein bisschen erhöht wird. Schließlich sollen die Leute für ihr Geld auch was bekommen. Und entsprechend gibt es natürlich dann auch Nischen und so weiter, wo sich eben Erschrecker drin verstecken können und ja ihrer Sache frönen können und die Leute ein bisschen ja an ihre Grenzen bringen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie starten wir das Video? Genau. So, hier haben wir mal so einen Rundgang durch ein so ein Zelt, wenn quasi der Rohbau mehr oder minder abgeschlossen ist. Also dort werden Ständerwände aus USB-Platten und Dachlatten eben gestellt. Man sah hier gerade noch so einen Eingang in so einen versteckten Gang, durch den die Erschrecker dann quasi auch so ein bisschen die Räume wechseln können, ohne dass die Zuschauer das mitkriegen. Unter anderem wird dort drin dann auch die Technik so ein bisschen versteckt. Hier sieht man so ein bisschen Inventar, das schon da steht, dass man sich jedes Jahr aufs Neue bei eBay Kleinanzeigen zusammenräubert. Alles, was da so verschenkt wird, wird dann quasi angekarrt und wird dort in das Zelt reingetan. Grundtenor ist eigentlich immer, je verranzter, desto besser. Das gilt auch dann später für die Tapete, die dort an die Wände kommt. So ungefähr sah das dann da aus. Erstes Thema war halt eben, ja, Sound verbessern. Die Idee ist, wir haben quasi einen Ambiente-Loop-Sound, der je nach Sektor gerne auch unterschiedlich sein kann. Dieser muss natürlich auf allen Boxen innerhalb eines Sektors, jetzt in dem Fall hier haben wir zum Beispiel Zelt 1 und 2 sowie den Außenbereich als separate Sektoren aufgeführt. Dort muss natürlich dieser Ambiente-Sound synchron laufen. Das Ganze soll nicht irgendwelche Echo-Effekte mit sich bringen. Und zusätzlich soll dann aber pro Raum oder möglicherweise auch pro Box innerhalb eines Raumes eben auch noch ein spezieller Effektsound erklingen, der wiederum halt getriggert werden kann durch Taster, Fußschalter, Lichtschranken, PIR-Sensoren, you name it. Also alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Hier haben wir mal so einen kleinen Überblick gehabt. Weiß ich gar nicht, ist das hier auch ein Laserpointer? Ja, aber das hilft natürlich bei der Übertragung nicht. Also links und rechts kann man so schemenhaft ungefähr so einen Zeltgrundriss erkennen. Hinten, was die Zelte so verbindet, ist der Außenbereich. Das war im letzten Jahr so eine Art Schrottplatz. Und diese roten X'e, die markieren sozusagen die Punkte, wo eben kabelgebundene Lautsprecher installiert wurden. Die blauen X'e markieren Punkte im Außenbereich halt. Also einmal Warteschlange eben links, oben dieser Schrottplatz-Außenbereich, rechts, das ist sozusagen der Gang, über den die Leute dann letztlich aus dem Bereich wieder rausgejagt wurden, nachdem sie das komplette Zelt passiert sind. Dort sind halt Bluetooth-Boxen, die eben draußen im Freien platziert wurden und dadurch günstigerweise halt eben über Bluetooth angebunden wurden. Genau. Wir hatten, wie man jetzt eben nachzählen konnte, 9 festverkabelte Lautsprecher und eben diese 3 Bluetooth-Lautsprecher außen. Generell das Problem bei dieser Geschichte, auch wenn es mittlerweile eine Gemeindeveranstaltung ist, es darf halt nichts kosten. Das heißt, wir mussten uns eine Lösung überlegen, die wirklich günstig ist, denn wir hatten quasi für alles ein Budget von ca. 500 Euro. Aus diesen Gründen entfällt natürlich auch die Verwendung professioneller Veranstaltungstechnik. Wir mussten auf privat gestellte Lautsprecher zurückgreifen und ansonsten muss natürlich dann gehackt werden, damit wir irgendwie eine Lösung über diese doch recht beschränkten Mittel erzeugen können. Die Idee war zunächst, wir nehmen einen Raspberry Pi oder das entsprechende China-Pendant, den Orange Pi, und benutzen Linux als Betriebssystem und streamen darüber das Audio. Problem, auch die waren, wenn man das dann in Summe gerechnet hat, zu teuer. Man hat eben noch ein Gehäuse drumherum gebraucht, man hat noch ein Netzteil gebraucht, eine SD-Karte, eine USB-Soundkarte, weil die Audioausgänge von diesen Pis eben auch nicht so besonders toll sind. Dann kam die Idee, die uns gerettet hat. Wir haben einfach in einem IT-Refurb-Shop geschaut und haben dort zu sehr annehmbaren Preisen alte Thin-Clients gefunden von Fujitsu. Genau. Die sind ausgestattet mit einigermaßen stromsparenden AMD-APUs, haben definitiv ausreichend RAM, wenn man das mal mit einem Pi vergleicht, mit 4 GB, haben einen eigentlich sehr passablen Onboard-Sound. Sie waren direkt in einem Gehäuse, es waren direkt Netzteile mit dabei. Und sie haben tatsächlich 12 Euro pro Stück gekostet. Wir haben jetzt just in diesem, also das war wie gesagt die Ausstattung vom letzten Jahr, wir haben just in diesem Jahr nochmal 10 weitere hinzugeordert und haben den Preis nochmal auf 10 Euro pro Stück drücken können. Also es ist wirklich extrem, extrem günstig. Dazu kamen dann jetzt hier noch MS-ATA SSDs, die dort noch eingebaut werden mussten. Die haben tatsächlich gefehlt. Aber bei einem Stückpreis von 7 Euro, auch eben in einem Refurb-Shop, ist das, denke ich, eine ganz, ja, ganz akzeptabler Preispunkt, gerade im Vergleich auch, was SD-Karten und so weiter kosten. In einige von diesen, wir nannten sie dann ROCs, kommen wir gleich dazu, das ist quasi geschuldet dem Übertragungsprotokoll, das wir einsetzen für das Audio-Streaming. In einigen haben wir halt eben noch RTL 8822 Wi-Fi-Karten eingebaut, eben um die Bluetooth-Boxen anzumelden und anzusteuern. Genau. Ja, dieses Jahr kriegen wir noch einen schönen Show-Server mit dazu. Dabei handelt es sich halt um einen Super-Micro-Server, denn wir haben ein bisschen Zuwachs bekommen bei uns im Technikteam. Ein gewisser Jens, der netterweise Zugriff auf relativ viel Netzwerktechnik hat, kam mit hinzu und sorgt dafür, dass wir das Game ein bisschen upsteppen können dieses Jahr und dort ein bisschen mehr an Netzwerktechnik unterbringen können und eben auch ja, ein bisschen mehr Hardware zum Einsatz bringen können. Denn letztes Jahr hatten wir so einen Dell-Server dort am Start, hat auch wunderbar seinen Dienst verrichtet, aber ja, da der auch Privatbesitz war und nochmal zurückging in den Privatbesitz, haben wir jetzt halt eben auch was im Horrorzelt über längere Zeit dann verbleiben kann. Genau, das da ist mal so ein Foto, wie jetzt so mal der Probeaufbau für dieses Jahr aussieht. Wir haben auch ein paar 48-Port PoE-Switches hinzubekommen. Und ja, weiß nicht, Matthias, magst du dazu noch ein bisschen was sagen vielleicht?
Ja, warum das PoE-Switches sind und so weiter, wird, glaube ich, im weiteren Verlauf der Folie noch interessant. Aber zum großen Teil ist es, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass wir jetzt nicht nur auf einen Server gehen, sondern wir haben zwei. Das ist schön redundant. Falls einer ausfällt, kann er direkt übernehmen, weil das war letztes Jahr noch so ein bisschen die Überlegung. Dann haben wir dieses Jahr auch 3 kW USV. Also wir können theoretisch das ganze Zelt auch noch so 2 Stunden mit der USV betreiben, wenn es dann drauf ankommt. Und ja, wie der Thomas schon gesagt hat, das Game ein bisschen upsteppen, ein bisschen ist vielleicht übertrieben. Also mit den 10 Switches sind wir viel zu... Was? Ich bin zu leise. Oh je.
So, Problem gelöst. Mit den 10 Switches sind wir ein wenig, überversorgt, aber besser zu viel als zu wenig. Mir Hannah die Idee gehabt, dass wir alles über PoE betreiben, aber da kommen wir später noch dazu. Ich glaube, für den Soundteil muss ich wieder abgeben, weil da habe ich einfach keine Ahnung davon.
Gut, dann übernehme ich einfach nochmal. Genau, also ja, jetzt zu den Softwarekomponenten. Natürlich verwenden wir Linux, was sonst? Ich meine, macht keinen Sinn, irgendwie auf einer recht schwachbrüstigen Hardware irgendwas anderes einzusetzen, zumal auch ja das Ganze stabil laufen soll und nach Möglichkeit nicht zwischendurch irgendwelche Updates installieren. Das Ganze soll natürlich headless funktionieren, Logo, wir wollen nicht an jeder Stelle, wo wir diese Stream-Clients aufhängen, dann noch zusätzlichen Monitor stehen haben. Automatisches Deployment war auch so eine Sache, das war zu erzielen. Und wir wollen natürlich einen konsistenten State über all die Geräte hinweg, also über all die Stream-Clients hinweg. Jetzt komme ich auch hier wieder an den Punkt. Wahrscheinlich klingelt jetzt bei vielen Leuten es und sie denken an NixOS. Daran haben wir auch gedacht. Allerdings es ist immer noch der Plan, das für dieses Jahr umzustellen. Das werden wir auch noch schaffen. Stand jetzt allerdings läuft das Ganze auf Debian Sid. Und wir deployen per Ansible. Genau, aber wie gesagt, der Umbau auf NixOS ist geplant. Das ist im Übrigen Lukas, der dieses Ansible-Deployment aufgesetzt hat. Er ist da auch sehr großer Fan von. Genau, unter Linux setzen wir dann Pipewire als Audio-Daemon ein. Wireplumber, quasi das Session Manager Pendant, eben als ja, Session Manager, der halt uns erlaubt, die Einbindung von A2D Pacings relativ komfortabel und auch skriptbar mit Lua-Skripts eben zu realisieren. Dann war noch die Frage, ja, wie kriegen wir denn das Audio dann letztlich auf die Stream-Clients drauf? Da hatten wir uns zuerst mal Jack Audio angeguckt, ein bisschen rumprobiert. Das ist, sage ich mal, eine recht professionelle Audiolösung, aber die Einrichtung war dann doch relativ komplex. Man hätte sich da sehr tief reingraben müssen und das hat es ein bisschen schwer gemacht. Allerdings hätten wir da auf einen sehr gewachsenes Ökosystem zurückgreifen können, was es aber nicht leichter macht, sage ich mal, das Ganze zu managen. Dann haben wir uns mal nochmal genauer angeguckt, was Pipewire sonst so alles an Audioprotokollen unterstützt und sind auf ROC als RDP-basiertes Echtzeitprotokoll gestoßen und sagen wir mal so, das war innerhalb von 5 Minuten eingerichtet und hat wunderbar funktioniert. Und es hat sich tatsächlich im letzten Jahr auch über den gesamten Betrieb des Horrorzells durchaus bewährt. Wir hatten also keinerlei nennenswerter Latenzen, mal abgesehen von den Bluetooth-Boxen, das lag dann aber eher an der A2DP-Übertragung. Der Rest lief komplett synchron und absolut ausfallfrei. Also das war richtig schön und natürlich hatten wir am Anfang so ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, ob auch alles so funktionieren wird, aber nachdem das dann über die Tage hinweg alles sich als sehr zuverlässig gezeigt hat, waren wir richtig happy damit. Da habe ich jetzt mal versucht, so ein bisschen eine Übersicht zu schaffen, damit man weiß, wie man sich das Ganze irgendwie vorstellen kann. Rechte Hand eben der Server. Der hat so eine Default Null Sync, die ist dafür da, dass zum Beispiel neue Audioprozesse eben zunächst diese bespielen, bevor sie eben explizit einer anderen Senke zugeordnet wurden. Des Weiteren haben wir uns überlegt, dass wir quasi das Audio so ein bisschen gruppieren, indem wir sogenannte Loopback Nodes in Pipewire einführen, eben für die diversen Räume. So ein Loopback Node hat halt eben eine Audio Sync. Die könnte man sich jetzt hier an der Stelle eben rechts von so einem Loopback vorstellen. Links davon ist halt eben die Source, die wiederum dann in eine weitere Sync eben einmündet. In dem Falle hier zum Beispiel den einzelnen Rock-Syncs. Ne? Pro Rock, also ein Rock ist sozusagen so ein Stream-Client. Wie gesagt, der Name angelehnt an das Protokoll, das wir dort verwenden. Der hat halt eben im Prinzip auf dem Server 2 Syncs, die direkt an ihn gestreamt werden. Das ist einmal die Sync, die eben für das analoge Audio, das hier als ALSA gekennzeichnet ist, zuständig ist und einmal eben das Bluetooth-Audio, das als A2DBH gekennzeichnet ist. So, das Ganze, also ja, die Pfeile zwischen dem Server und den Clients, das ist dann sozusagen die Übertragung per Netzwerk. Auf dem ROC selbst haben wir dann wiederum die virtuellen Audioquellen sozusagen, ne, für A2DP oder eben ALSA, die vom Server gespeist werden. Und diese sind dann wiederum verknüpft mit eben den entsprechenden Syncs, die dann tatsächlich an die Soundkarte oder eben an die Bluetooth-Box gehen. Ja, und das Ganze, ja, eben repliziert sich dann für jeden weiteren Client entsprechend. Also damit hat man eine konsistente Art, wie das Ganze aufgebaut ist und kann das halt beliebig skalieren dann auch. Und in diese Raum-Loopback-Devices serverseitig, dort münden dann halt eben diverse Audioprozesse. Das habe ich jetzt dann hier versucht so ein bisschen darzustellen. Wir haben also irgendwie den Ambiente-Sound, ne, der ist dann für eine Sektion, also zum Beispiel für ein ganzes Zelt. Ein Zelt besteht aus mehreren Räumen. Also geht dieser ambiente Sound eben in den Loopback-Knoten diverser Räume, die sich eben in dieser Sektion befinden. Zusätzlich hat man pro Raum dann die Möglichkeit, einen eigenen ambiente Sound nochmal drüber zu legen. Und genauso auch noch zusätzliche Effekte, die dann eben auf diesen Raum gestreamt werden. So, und egal ob jetzt Ambiente-Sound oder Effekte, das Ganze wird quasi über das gleiche Audio-Playback-Skript abgegeben, das eben konfigurierbar ist. Also dort kann man definieren, ob das Ganze quasi geloopt wiedergegeben werden soll oder ob es dafür eben Trigger gibt. Und hierfür haben wir uns ein eigenes kleines UDP-Protokoll ausgedacht, das halt eben zum Triggern dient. So, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Da gab es nämlich auch ein bisschen eine Herausforderung. Jetzt ist erstmal wieder der Mana dran mit der Vorstellung seiner Effektsoftware.
Ja, dankeschön. Die Software, wie man hier so schön sieht, man hat das einfach Showrunner getauft. Das kam ursprünglich aus einer Software, die ich schon mal gebaut hatte, um an Silvester Feuerwerk mit LEDs zu machen. Und damit meine ich nicht, dass ich LEDs gegrillt habe. Also nur so zur Info. Das sieht ein wenig ruckelig aus. Das liegt aber an dem Gerät, was es aufgezeichnet hat. Und im Endeffekt ging es darum, eben eine Server-Software zu schreiben, die Effekte verwalten kann. Also zu sagen, okay, welcher Trigger macht welchen Effekt oder welchen Sound und zwar wo. So, das Ganze in C#, weil das kann ich halt ganz gut und ich finde, das ist ziemlich cool. Und mittlerweile, da Microsoft irgendwie die Vernunft gepackt hat, kann man das auch auf Linux laufen lassen. So. So grundsätzlich ist natürlich die Frage, wie funktioniert sowas? Wie schon gesagt, am Anfang steht immer ein Trigger. Das ist dann ein Button, eine Lichtschranke oder was auch immer. Und naja, die einfache Frage ist halt, okay, der Trigger ist halt, wer tut was, ne? Genau. Und dann interessant, was passiert. Und idealerweise weiß man auch noch, wer was macht. Also in der Software selbst ist es so, dass jeder Trigger einem Effekt zugeordnet ist und jeder Effekt kann nochmal einem Target zugeordnet werden. Also ich brauche nicht fest zu definieren, ich habe hier eine Lampe, die muss immer blinken, sondern ich kann sagen, welche Lampe blinken soll. Das geht alles dynamisch. Das kann dann im Endeffekt ein Shelly, ein LED-Script, eine Nebelmaschine, whatever sein. Sinnvollerweise gibt es als Target auch nochmal einen Trigger. Warum? Das hat mit den Audio-Dingen zu tun, weil das Audio wird einfach ausgelöst, indem man ein UDP-Paket schickt. Und man will unter Umständen das UDP-Paket dynamisch schicken können. Also jeder Trigger sendet sein festes Paket, der sagt, hey, ich bin Trigger 1. Und die Software mappt dann Trigger 1, sagt Soundtrigger 2, zum Beispiel. So. Jeder Trigger kann auch mehrere Effekte haben, jeder Effekt kann mehrere Targets haben. Also das ist alles sehr dynamisch skalierbar. Genau, dann kurz zu, wie unser Code aufgebaut ist. Also falls ihr Kritik daran habt, der Thomas ist nicht daran schuld. Ihr könnt es aber auch gerne auf den Lukas schieben, der ist nicht da, also der kann sich nicht wehren. Wichtig sind halt solche Dinge, okay, wie sieht denn so ein Effekt aus, wie sieht ein Trigger aus, wie wird ein Effekt geladen, was kann der Effekt loggen, was kann der Trigger loggen. Und idealerweise, so der letzte Teil hier, wie macht man in die Konsole, wenn das alles headless funktioniert, dann muss man halt ein bisschen überlegen. So als jemand wie ich, der ursprünglich mal aus der Windows-Welt kommt, da hat man immer ein schönes buntes Fensterchen und das ist alles ganz toll, aber wenn man dann halt in der Konsole schreibt, da muss man sich ein bisschen was überlegen. So, dann gibt es sowas Schönes in C#, das nennt sich Reflection und Dynamic Loading. Menschen, die sich damit auskennen, finden das hoffentlich toll und wenn nicht, solltet ihr es toll finden, weil das gibt dem Showrunner die Möglichkeit, dass die Software eigentlich ein sehr kleines, schmales Skript ist, das einfach dynamisch so viele Libraries lädt, wie man ihm denn eben hinwirft. Und das hat den schönen Vorteil, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich einen neuen Effekt mache, die komplette Software neu bauen muss, sondern einfach, ja, okay, jetzt brauche ich einen Effekt für eine Nebelmaschine, dann mache ich einen Effekt für eine Nebelmaschine, ich brauche ein Target für eine Nebelmaschine, also mache ich einfach nur das Target für die Nebelmaschine, schiebe das in den Ordner und er lädt das halt live. So, dann wäre es natürlich noch wichtig, was haben wir denn hier so? Also aktuell haben wir die Möglichkeit, Nebelmaschinen anzusprechen, irgendetwas, was dynamisch an aus sein soll, ein Schalter, eine Lampe oder was auch immer. Dann gibt es dieses Dingens, was sich hier PulseFX nennt. Das ist so ein LED-Puls, also so eine quasi ein LED-Pixel, der über einen LED-Strip läuft. Dann gibt es noch verschiedene Timer, die wir jetzt haben. Es gibt einen Tracker, das ist so ein kleines spezielles Ding. Da gibt es einfach am Anfang und am Ende des Horrorzelts. Bei uns gibt es so eine kleine Lichtschranke und dann weiß man immer in etwa, wie viele Leute sind denn gerade drin. Und ja, das war so eine Last-Minute-Entscheidung, um halt eben zu sagen, okay, wir haben jetzt in einer Stunde 20 Leute durchgekriegt, das ist zu wenig. Oder 50 und das ist ein bisschen zu viel oder whatever. Genau. URL-Target, okay, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Jeder, der schon mal von Curl gehört hat, weiß, was das sein soll. Also im Endeffekt ruft der Effekt halt einfach nur eine URL auf. Also in unserem Beispiel war es jetzt ein Shelly, weil man kann dem Shelly über so eine lustige, über so einen lustigen Aufruf sagen, ja, mach mal bitte an, mach mal bitte aus, mach mal bitte Timer. So. Und WLED ist, glaube ich, selbsterklärend. Bunte Lampen. Genau. Dann können wir einmal in die Konsole malen und im Endeffekt können wir auch ins Web malen. Also das ist ein bisschen gelogen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich habe keine Ahnung von Webentwicklung, aber man kann da so ChatGPT fragen und das macht das dann. Menschen finden das doof, tendenziell schwieriges Thema, aber wenn man keine Ahnung hat, funktioniert das sehr gut. Das ist ein Beispielbild, jetzt hier nur referenziert auf, wie das dieses Jahr aussehen soll. Das ist noch nicht fertig. Letztes Jahr, ja, war das Ganze noch ein bisschen doof. Wir hatten das Problem, dass wenn man durch das Horrorzelt läuft und es fällt jemandem auf, okay, ich bin jetzt in dem Raum, aber der Sound hier ist ein bisschen doof, der ist zu leise, der ist nicht cool oder der Effekt wäre besser, muss man immer wieder zurücklaufen zum Rechner und dort eben in so einem Skriptfile ändern, was man halt eben machen will. Das ist ein bisschen umständlich und ja, selbes Problem auch für die Effekte. Also, ne, wir haben immer einen Laptop irgendwo in unseren kleinen Ecken stehen und da muss man immer für die Effekte und Sounds zurücklaufen, ändern, nochmal hingehen, gucken, ob es cool ist. Und das ist zwar kein weiter Weg, aber wenn man das am Tag so 50 Mal machen muss, da denkt man sich schon, ach, da gibt es bestimmt was Besseres. So. Also haben wir uns gedacht, okay, für dieses Jahr, eher so nicht so doll, machen wir mal eine App. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt einen Screenshot davon zeigen, aber aktuell ist das nur so eine Idee. Also, es wäre cool, wenn wir es hinbekämen, aber das werden wir dann sehen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Halloween. So. Dann machen wir erstmal was anderes. Und zwar geht es erstmal um Hardware. Wir waren jetzt die ganze Zeit bei der Software. Und ja, so ein ROG ist schon auch irgendwie Hardware, aber effektiv betrachtet ist das ja nur, wir kaufen Hardware und machen Software dazu. Was machen wir denn, um Effekte überhaupt auszulösen und anzuzeigen? Weil ich kann nicht irgendwie in den Baumarkt fahren und kaufe mir einen Button und der schickt dann ein UDP-Paket. Das wäre zwar cool, aber so funktioniert das leider nicht. Und Dinge, die man halt so macht, wenn man irgendwie so in diesem Hacker-Umfeld unterwegs ist, dann hat man irgendwie mal so ein ESP32 oder 8266 oder S3 oder whatever. Man hat halt mal irgendwo so ein ESP. Davon hat man ein paar, vielleicht auch ein paar mehr, die sind relativ leicht zu programmieren und man kann einfach so ein LiPo anschließen und die funktionieren dann. Wenn man da noch ein bisschen Heißkleber dabei macht, sieht das in etwa so aus. Ja, schwierig. Also wenn man, ich kann auch dazu sagen, wenn man dann auch noch so einen refurbischten 18650er Akku da reinmacht und hat so eine rote Stange an so einem mit Heißkleber gebastelten Ding, ich würde nicht damit an den Flughafen gehen. Besser wird es danach nicht, wenn man noch einen Knopf dabei macht. Das ist ein ganz schön massiver Knopf, der hat glaube ich 120 mm oder noch mehr. Das hat einfach den sinnvollen Grund, das ist so ein Arcade-Button, das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man da drauf drückt, das hat einen sehr, sehr satisfying Klick. Und vor allem kann man den irgendwo hinpacken und die Leute treffen den. Also wir hatten auch überlegt, ob man nicht irgendwie Notausschalter nimmt. Aber Notausschalter sind ganz schön teuer. In Deutschland ist das irgendwie grob Handtaster und da bezahlt man dann schon mal 50, 60 Euro dafür. Und so ein Ding kostet irgendwie 2,50 Euro. Und dann druckt man noch so einen Halter und dann passt das. Das funktioniert einwandfrei. Die Dinger sind auch ein bisschen beleuchtet. Die Lampe ist witzigerweise in dem Bild hier an, aber das sieht man nicht und das ist das Schöne daran. Also im Dunkeln kann man das gerade so erkennen, wenn man weiß, was es ist. Was auch wichtig ist, weil das sollen die Schauspieler wissen, nicht die, die Besucher. Idealerweise für die soll das Magic sein. Und das geht schon ganz gut. So, dann haben wir noch hier nebenbei so dieses kleine Ding. Das ist ein Make It Pocket. Das haben wahrscheinlich die meisten noch nicht gehört, aber das war mal das Badge von der Make It Messe hier im Saarland von vor 2 Jahren, glaube ich. Effektiv betrachtet ist das auch nur ein ESP32S3 mit einem Display und einem Akku. Das ist vor allem cool, wenn man das den Leuten einfach in die Hosentasche stecken kann und die können dann draufdrücken. So, dann wie eben schon angekündigt, gibt es da so ein lustiges Protokoll in Anführungszeichen. Also, das ist irgendwie ein bisschen zu viel gesagt. Das besteht einfach nur aus 2 Headerbytes, dann irgendwie so eine Channel-Information und einem optionalen Delay, das man mitgeben kann. Ja, Header, ne, muss halt sein, ne? Dead ist halt Horrorzelt. Das ist immer sonst schlimm. Leute nehmen immer Kaffee, aber Kaffee ist auch irgendwann langweilig. So, erstes Problem des Abends. Unser Sänger, in Anführungszeichen, hat keinen Ton mehr bekommen aus seinen Lautsprechern. Da war natürlich zuerst die Idee, wo könnte das dann liegen? Aber die Rocks haben noch getan, was sie sollten. Daran hing's nicht. Es war der ESP. So, man drückt auf den Knopf. Manchmal kommt Ton, manchmal kommt keiner. Das ist ziemlich blöd, vor allem wenn sich der Schauspieler darauf einstellen will, dass, wenn er auf den Knopf drückt, Ton kommt. So, es stellt sich raus, nach ein bisschen hin und her, da ist kein RSSI mehr da. Also der ESP hat kein WLAN, obwohl er eigentlich gutes WLAN haben sollte. Ursache davon ist tatsächlich, so ein ESP hat eine sehr gerichtete Antenne und wenn man den schlecht in der Luft platziert, zum Beispiel in der Theorie, er würde einfach von einem Kabel von der Decke hängen. Ja, gehen wir mal davon aus, dann kann es passieren, dass je nachdem, wie der Wind geht und dreht den ESP, dass er Empfang hat oder nicht. Rein hypothetisch. Man würde natürlich niemals einen ESP mit einem Akku einfach nur an eine Kabel hängen, das wäre ja Wahnsinn. So. Aber stellt sich raus, das kann doof sein. Effektiv betrachtet hat es uns das WLAN weggeweht. Wir haben noch ein AP. Machen wir noch ein AP hin, hat der ESP besseren Empfang. Ja, nee. Also hat er vielleicht schon, aber halt nur, wenn es nicht gerade das WLAN wegweht. Und wenn es das WLAN wegweht, dann geht es halt immer noch nicht. Das ist dann ziemlich doof. Vor allem, weil dann der Frustlevel der Schauspieler steigt und dann muss man denen irgendwann erklären, warum denn die tolle Lösung, die man so angepriesen hat, so von wegen, ja, yeah, wir machen alles neu und besser, nicht funktioniert. Ungünstig. Also machen wir einfach die Holzhammer-Methode oder Brute Force, wie man das nennen mag. Wir schicken halt einfach jedes Paket ganz oft so. Weil, warum halt auch nicht, ne? TCP ist zu doof. Wir machen UDP, weil wir müssen die Ports öfter offen haben oder das geht zu tief. Wir machen halt UDP. So, dann schicken wir halt alles fünfmal. Tendenziell auch ungünstig. Jeder, der schon mal an einem Schalter geschaltet hat, weiß, spätestens beim zweiten Mal geht er wieder aus und beim dritten Mal geht er vielleicht wieder an. Aber wenn man dann halt ein Paket verpasst, ist der im Endeffekt aus. Stellt sich raus, niemand der Menschen, die programmiert haben, also sprich Tommy oder ich, nutzt dieses Delay-Flag, was wir in unserem Protokoll eingebaut haben. Also haben wir das einfach sehr schnell hier umfunktioniert und haben einen Frame-Counter draus gemacht. Und jeder Client schickt halt jetzt mit demselben Frame-Counter jedes Paket fünfmal und der wird halt einfach nur MO akzeptiert. So, ja, genau, hier außer Null war Legacy. Okay, falls man mal vergessen hat, einen ESP zu updaten, dann schickt er als Frame-Counter Null und schickt es nur einmal. Das ist dann okay. Weil, naja, es muss ja irgendwie weitergehen. Das funktioniert tatsächlich. Also, ja, das, wenn die Idee mit dem Frame-Counter, die ist nicht neu, aber geht dafür. Man muss sich ja nicht immer alles selbst neu ausdenken. Dann mal kurz zu unserer Hardware, die wir letztes Jahr hatten. Also es war, wie eben angekündigt, ein PowerEdge-Server, irgendwie so 10 Thin-Clients, N24-Board-Switch, ein paar Buttons, ein paar Lichtschranken, Naked-Pocket, Akkus, C-LED, das ist so eine WLED-Platine, ein paar Nebelmaschinen, Lautsprecher, Verstärker und so weiter. Kleine USV, weil, naja, irgendwie will man sich schon sicher sein. Uns ist nämlich aufgefallen, dass wenn man an demselben Strom hängt wie so eine Pommesbude oder so ein Pizzastand und der macht irgendwie den 10. Pizzaofen an dieselbe Phase, dann ist es auf einmal dunkel. Das ist schlecht, weil dann muss man den Server nochmal hochfahren und ungünstig. Wir haben es letztes Jahr, ich glaube, zweimal gebraucht. Da war dann die Hälfte des Zelts jeweils dunkel. Also lohnt sich. Wenn ihr irgendwo mal ein Event macht, USV, wichtig. Falls das nicht schon, ich meine, das weiß jeder, aber trotzdem. So, dieses Jahr ist es ein bisschen krasser. Was hier unter Front entsteht, ist ein bisschen, ja, mit Vorsicht zu genießen, weil das kommt ja erst noch. Das ist das, was wir vorbereitet haben, aber nicht unbedingt das, was es sein wird. Wir haben zwei Server, die redundant arbeiten. Da läuft Proxmox drauf, die synchronisieren sich und wenn einer ausfällt, dann übernimmt hoffentlich der andere. Drei Nvidia-Grafikkarten, das werde ich nichts dazu sagen, das wird man rausfinden müssen, wenn man ins Horrorzelt kommt. 20 Thin-Clients, wie schon eben auch erwähnt, irgendwie viel zu viele Switches. Die gab's halt günstig. Bessere APs. Dieses Jahr haben wir Unify-APs anstatt einfach irgendwelche 0815 TP-Link. Die haben für uns den Vorteil, wir können über die Unify API auch direkt überprüfen, wie viel RSSI denn die Geräte tatsächlich haben versus wie viel sie meinen. Und das läuft dann alles im Check-MK-Dashboard auf und das verrät uns dann, oh, dieser ESP hat schlechten Empfang, vielleicht mal gucken, ob Wind ist oder so. Wie schon gesagt, es gibt eine größere USV, die auch ein bisschen mehr Leistung hat, also nicht nur im Sinne von, die hat halt jetzt 3000 VA, sondern die hat auch mehr Akku, die kann, glaube ich, das Zelt wirklich für eine halbe Stunde überbrücken oder sowas. Und sehr viel Netzwerkkabel, was daran liegt, dass wir dieses Jahr einfach eine andere Location haben, an der es mehr Platz gibt und wir müssen halt sehr viel Kabel überbrücken. Sehr viel Wegstrecke überbrücken mit Kabeln. So. Genau, was wir so hier geplant hatten, dieses Slide ist noch aus dem Vortrag im Januar. Das war so unsere Idee, was wir denn machen für dieses Jahr. Das ist das, was wir wirklich umgesetzt haben. Also kann man schon, geht. Wir können die Effekte per UI steuern oder umstellen. Wir haben mehr WLAN, wir haben mehr Ethernet. Und das mit dem Video, ja, das war dieses Jahr bis jetzt noch nicht notwendig und wir werden uns in den Arsch beißen, weil wir es dann doch brauchen. Aber aktuell geht das noch nicht. Eigenes PCB-Design, da komme ich jetzt kurz dazu. Die Überlegung war, die meisten ESPs, die man kauft, haben eben WLAN. Es gibt welche mit Ethernet, aber so wirklich mit PoE ist das schwierig. Also machen wir uns das einfach selbst. Und idealerweise kann man dieses Board hier über PoE versorgen, über USB-C, über 220 Volt, was ihm halt gerade so infällt, weil das sind so irgendwie die, der Name ist irgendwie, ich kann das nicht gut aussprechen, aber es sieht lustig aus. Ist halt so. Genau. Das Board wird einen Weitbereichseingang haben. Ich sage das ist einfach so confident und dann müssen wir gucken, dass es funktioniert. In dem Fall heißt das aber halt I/O-Eingang. Also ich möchte gerne, wenn 220 Volt reinkommen, was schalten könne und auch, wenn irgendwie nur 3 Volt reinkomme. Das ist nicht so einfach, aber das geht schon irgendwie. Dann powern wir damit idealerweise alles, was angeschlossen ist. Weil es stellt sich raus, es ist irgendwie so ein bisschen uncool, wenn dort ein Haufen unausgebildeter Hansel 220 Volt Kabel überall lege und mache Domo noch eine Vago-Klemme drin und mache das Door auf und dann kommt Door noch irgendwas dazu. Das ist nicht so geil. Deswegen machen wir alles niederspannungsmäßig und dann funktioniert das schon, weil Ethernet kann jeder. Zwei Schalteingänge. Es ist schön beschrieben. Diese schicke Schaltung, die da unten im Ecken ist, kann ich nicht viel dazu sagen, außer dass man irgendeine Spannung reingibt und sie gibt dann entweder die höhere oder die niedrigere aus an einem unterschiedlichen Port. Und ich hoffe, dass der Tommy das erklären kann.
Also ich müsste es noch mal durchgehen. Ich würde sagen, aufgrund der Kürze der Zeit, die uns noch zur Verfügung ist, überspringen wir einfach mal die Schaltungserklärung. Also glaubt einfach, das ist die Schaltung ist letztlich dafür da, dass wir sozusagen das Board versorgen können mit USB-C Power Delivery und oder PoE und dass wir quasi im Zweifelsfall einen Spannungsregler auf 5 Volt dann überbrücken können, den wir brauchen, wenn wir mit 12 Volt reingehen, den wir aber nicht brauchen, wenn wir mit 5 Volt reingehen, weil wir ansonsten zu viel Spannungsdrop über dem Regler hätten und somit der Rest der Schaltung dann nicht mehr sauber funktionieren würde. Also das ist so der Hintergrund, weshalb es diese Schaltung da gibt. Die haben wir uns überlegt und da zwei Menschen mit dem Nachnamen Kirsch beteiligt waren und ein Mensch mit dem Nachnamen Stahl, ist das jetzt hier die Stahl-Kirschen-Schaltung. Aber egal. Gehen wir einfach mal weiter. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Genau, das sind so ein bisschen die Eindrücke vom letzten Jahr. Man sieht oben rechts so ein bisschen unseren Technikraum. Hinten am Ende des Tisches sieht man quasi das Mini-Rack mit dem Server. Oben drauf steht die USV und ein Monitor. Vorne sitzt der Mana an seinem Laptop und ist noch am Coden oder am Hotfixen. Unten, das ist quasi noch im Hellen sozusagen ein Raum aus dem Zelt. Ich glaube, wir kommen gleich auch noch ein bisschen zu Fotos im Dunkeln. Oben das Orangene, recht mittig, das ist so ein Fußschalter. Der hatte und der besagte Sänger. Und das war auch so ein bisschen das Problemkind. Weiterhin oben die Kiste mit den ganzen Thin Clients drin. Unten drunter hängt einer eben an die Wand gespaxt mit den Bluetooth-Wi-Fi-Antennen. Das war halt einer der Klienten, die auch eine Bluetooth-Box versorgt haben. Links oben, ja gut, da steht eine Nebelmaschine, die hat in so ein Industrierohr reingenebelt, das dann da irgendwie Nebel verteilt hat in dem angrenzenden Raum. Mal schauen, was man davon sieht. Da mal so ein bisschen Impressionen aus dem letzten Jahr, wie gesagt. Die Fotos, die wurden netterweise gemacht von einer Person, die eben auch mit am Horrorzelt beteiligt ist, dort als Erschrecker und nebenbei, oder eigentlich glaube ich sogar hauptberuflich, ein Fotostudio hat und sich eigentlich auf Tierfotografie hauptsächlich festgelegt hat. Aber wie man sieht, die Fotos hier sind auch richtig gut geworden. Können also kann nicht nur Tiere fotografieren, die Nina. Ja, das war, wie gesagt, das ist so ein bisschen, da sieht man so ungefähr schminken sich dann die Erschrecker, ne? Also das ist, sind dann auch kaum mehr als lebende Personen zu erkennen, wie man hier auch sieht. Ja, ein bisschen freakig. Der Alvis, unser Sänger, genau. Bei dem hat es manchmal halt nicht so gut funktioniert. Das war ein bisschen, genau, das war, am Schluss wurden die Leute mit der Kettensäge dann aus dem Zelt gejagt. Genau, und das ist jetzt sozusagen die Einladung für dieses Jahr. Das Thema ist jetzt Freakshow. Und wie man da schon erkennen kann, es geht so ein bisschen um Zirkus und Freaks und Horrorclowns und so weiter. Die sollte eigentlich nicht mehr da sein. Ach so, doch, vielleicht noch gerade zur Location. Ich sag mal, das Gebäude, was man da so in der Mitte so eiförmig irgendwie sieht, ist, wenn man sich hier in der Gegend so ein bisschen auskennt, eigentlich recht direkt zu erkennen. Handelt sich hier um den Sender Europe 1, eben oben bei Berus. Also ist der ehemalige Europe 1 Sender und mittlerweile ist das Ganze so ein bisschen ein Veranstaltungsort geworden, den die Gemeinde Überherrn herrichtet. Und dort auf dem Gelände werden wir dieses Jahr das Horrorzelt aufstellen. Zuvor war es immer auf dem Festplatz in Berus. Und ja, da haben wir ein bisschen mehr Platz, können uns ein bisschen mehr austoben. Genau. Wer also Lust hat, kann gerne mal auf www.dashorrorzelt.de klicken und sich das mal anschauen und gerne vorbeikommen. Ich denke, es lohnt sich.
Ja, danke für den Vortrag. Wir hatten geringfügig später angefangen. Und halbwegs pünktlich abgeschlossen. Da der nachfolgende Vortrag ohnehin erst in einer halben Stunde ist, es wäre jetzt Pause, können wir die Pause auch noch nutzen für Fragen. Wenn also Fragen sind, bitte. Ich sehe keine Fragen. Schade. Gut.
To be determined.
Okay, Scherzfrage. Okay. Wenn es keine Fragen gibt, gut, Pause ist halt auch geil. Von daher, dann gehen wir jetzt in die Pause. Bis später.